Jetzt mal ehrlich, der Podcast Heute Talk mit Peter Vielhaber.
Wer regiert zurzeit in Berlin? Die sind alle unterwegs auf Wahlkampfkämpfen. Wer ist denn da? Wer hält denn da die Stellung?
Glaubt ihr eigentlich, dass wir eine Insel sind, die mit der Welt nichts zu tun hat?
Apropos, leider wie stehen Sie dazu zum Gendern mit Sternchen, mit Sternchen, mit großem I, Doppelpunkt?
Was ist das Beste?
Das ist nicht meine Sprachpraxis.
Wir haben es für falsch gehalten und haben es trotzdem alles mitgemacht. Alles mitgemacht, was die Amerikaner falsch gemacht haben.
Mag ja alles sein, alles doof, aber wir haben jetzt hier auch ganz viel zu tun. Wir haben Corona, wir haben Bildung, wir haben fehlende Luftfilter, wir haben was weiß ich.
Nee, es sind gar nicht.
Jetzt mal ganz ehrlich.
Es sind nur
Nein.
Sie sind da traumatisiert.
Ja, total. Ich sehe die Corona-Verordnung, 47 Änderungen in anderthalb Jahren.
Wir reden ja von der guten alten Zeit in Bonn.
Ist das schon so lange her? Ja, so alt bin ich schon.
Auch Vereinzelung in der Gesellschaft hat stark zugenommen. Das Parlament ist dann eben doch in ganz vieler Hinsicht ein Spiegel der Gesellschaft. Und dann freue ich mich immer wieder, dann nach Hause zu kommen.
Wie finden Sie Henning Otte eigentlich so?
Als Jurist.
Mein altes Büro, genau. Wir hatten ein Büro im Schloss. Das war schon edel.
Das habe ich schon. Ich weiß nicht viel, aber das weiß ich.
Was wissen Sie bisher über Zeller heute?
Ja, dass Sie mal im Schloss residiert haben.
Viel mehr muss man über Zeller heute auch nicht wissen.
Das Schloss? Na gut, dass es das Schloss gibt, wusste ich, aber jetzt habe ich es zum ersten Mal. Jedenfalls in dem Park, das Schloss haben wir noch nicht gesehen, aber den Park davor haben wir gesehen. Ja. Das OLG Celle kenne ich als Jurist natürlich, bin aber noch nie an ihm vorbeigefahren. Ja. Von der Aller habe ich auch schon gehört. Ja. Weiß auch nicht, ob ich sie schon mal überquert habe, aber könnte ich sie überquert haben? Nicht so, man kommt schon hier in die Gegend, ne?
Ja, genau.
Ja, und es ist ganz schön. Und wir haben eine schöne Bahnfahrt zusammen gehabt.
Immerhin. Ja. Jörg Grünhagen hat sich auch noch reingemogelt. Herzlich willkommen, Jörg. Wenn du mal kurz das Fenster zumachen könntest, ja, das höre ich mir gerade ein bisschen zu laut. Das wäre super. Hat er so einen Kuchen essen mit mir?
Ja.
Es gibt hier halt eine Pflaumenzeit oder Apfel oder Butterkuchen oder
ja.
Was darf denn sein? Oder wolltest du
da
Hand holen?
Da in der Mitte ist die Pflaume?
Ja, genau.
Ja, nehmen wir doch mal. Die sieht sehr saftig und gut aus. Ja, ich drücke mal so ein bisschen dahinter. Ja, darf ich sie auch gleich bedienen?
Ja, ich hätte gern einen Butterkuchen.
Den hier dann.
Danke.
Gut. Hast du zwei Stücke auf dem Teller?
Hat das die Kamera gesehen, dass der Herr Otte hier schon.
Ja, gut, die Verteidiger müssen immer besonders gut genährt sein, nicht? Damit sie mit voller Kraft uns verteidigen können.
Ja. Da sind wir ja mittendrin in der Politik, ne?
Wirklich.
Sind Sie für die Politik zu leise? Sind Sie für die Politik zu leise?
Das glaube ich, also das müssen natürlich andere beurteilen. Ich glaube es nicht. Ich glaube auch, dass ich nicht immer nur leise bin, sondern ich glaube, dass ich in einer Bandbreite von Tonlagen sprechen kann. Aber ich glaube sogar, dass ich leiser geworden bin. Und mein Gefühl ist, dass die Bürgerinnen und Bürger nachdenklicher geworden sind, aufnahmebereiter geworden sind, deutlich aufnahmebereiter geworden sind für Töne mit Substanz. Und eigentlich bei Geschrei zu Recht eigentlich gar nicht mehr zuhören. Also ich glaube, dass ich in Wahrheit mit dem Ernst der Lage die Tonlage ändern sollte und die Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung entsprechend steigt. Also insofern haben Sie das wahnsinnig gut beobachtet. Aber ich glaube, es passt sogar.
Wann wird Ihre Zeit kommen mit den leisen Tönen?
Wie gesagt, ich glaube, dass ich nicht nur leise bin. Politik ist auch kein Geschäft nur für leise Töne. Man muss auch mal zuspitzen, sogar überspitzen. Man darf sich auch aufregen und empören. Zum Beispiel, was wir in Afghanistan jetzt erlebt haben, hat eine Mischung bei mir zwischen Traurigkeit und Wut erzeugt. Und Wut kann man nicht nur in leisen Tönen ausdrücken. Aber meine Einschätzung ist, dass in dem Grundton unsere Bevölkerung merkt, was alles ins Rutschen gerät, was alles auf ganz unterschiedlicher Weise bedrohlich wird. Und über dieses Bedrohliche, wenn man die Menschen erreichen will, dass man ihm nicht ausgeliefert ist, dem Bedrohlichen, sondern dass man etwas tun kann, dann kann man das nicht hektisch und schreiend machen, sondern man muss die Menschen ja erreichen und ein Zutrauen und ein Vertrauen begründen, dass tatsächlich etwas zu machen ist, obwohl es doch schon zum Teil seit langem bekannt ist und nichts geschehen ist.
Und da sind ja irgendwie alle traurig zur Zeit. Ne? Alle sagen, ja, wir haben die Lage falsch eingeschätzt, da gibt es ja schon diverse Komiker, die sich darüber auch lustig machen. Waren Sie auch einer, der es vorher besser wusste oder einer von denen, wo man sagen könnte, Mensch, hinterher sind wir alle schlauer?
Bei Afghanistan.
Zum Beispiel.
Na gut, Sie haben recht, es gibt Unterschiede. Man könnte auch über Klimapolitik sprechen.
Man könnte auch über Corona reden.
Irgendwann in 5 Jahren. Ja gut, ich kann ja nicht sagen. Wenn Sie die Frage stellen, muss man sie ja immer auf einen Punkt beziehen. Sondern ich komme ja nicht hier hin und sage, ich bin im ganz Allgemeinen der es immer besser gewusst hat. Aber bei Afghanistan waren wir beide immer der Meinung, dass der Abzug der Amerikaner falsch ist. Dass dieser Abzug rein nach Zeit und nicht nach Bedingungen, ich muss das so sagen, die Vollstreckung des Ansatzes von Donald Trump ist, den Joe Biden jetzt macht, der Joe Biden, den wir so mit großer Erleichterung und Freude begrüßt haben. Und wir haben beide auch immer gesagt, ich habe es auch intern und öffentlich gesagt, es kann sein, dass die afghanische Armee Widerstand leisten kann, bis Oktober. Oktober ist der Monat des Wintereinbruchs in Afghanistan, dann ist erstmal Waffenstillstand. Es kann aber auch sein, dass es nicht klappt. Es gibt also auch ein schlechtes Szenario. Und ich war derjenige, der als der Vormarsch der Taliban dann sichtbar schneller voranschritt als befürchtet und als die erste Stadt fiel, das war die erste Stadt, die fiel, war unser, wo die Deutschen Kunduz fiel, habe ich appelliert, dass wir jetzt die Amerikaner auffordern und ermahnen, an ihre Fähigkeit und Verantwortung diesen Vormarsch militärisch zu stoppen. Und dafür habe ich nicht von Henning Otte, aber eigentlich von fast allen anderen, wurde ich belächelt oder ignoriert und kritisiert, Kriegstreiber und sonst was. Und jetzt haben wir die Herrschaft der Taliban, die wieder da ist.
Politik ist natürlich unser Thema, aber diese Sendung will versuchen, dass wir nicht das Gleiche hören, was Sie im ARD und ZDF sagen, die Sie heute auf Ihrem Twitter-Account in die Provinz verortet haben. Mhm. Jetzt kommen Sie sogar in die Provinz, einem noch kleineren Medienunternehmen. Was haben Sie denn gegen ARD und ZDF und warum trauen Sie sich heute zu
Zelle
heute?
Also ich komme ja auch aus der Provinz, vom Land, aus der Bonner Umgebung, aus dem Rheinland, aus kleineren Städten und Gemeinden um Bonn herum. Und schon Bonn ist keine Weltstadt, ist eine sehr schöne, bedeutende Stadt, alte Stadt, Universitätsstadt. Aber Provinzialität und Provinz ist etwas ganz anderes.
Erklären Sie es mir bitte.
Die Provinz ist nicht das Zentrum, ist nicht urban, sind nicht die großen Städte, sondern ist der ländliche Raum, wie man heute sagt. Aber das hat nichts mit der geistigen Verfassung der Menschen dort zu tun. Sondern Leute auf dem Land, in der Provinz, können sehr weltoffen sein. Wir haben ja zum Beispiel typischerweise in Deutschland Unternehmen, die wirklich auf dem Land sitzen, seit Generationen sitzen und die Welt erobern in ihrer Nische mit ihren Produkten. So, was ich heute angesprochen habe gegenüber ARD und ZDF, war nicht, dass sie in der Provinz sitzen, sondern Provinzialität. Wenn in dem wichtigsten Wettbewerb der drei Kandidaten um das Kanzleramt die gesamten Themen und Probleme in Europa, in unserer Nachbarschaft ausgeblendet werden, wenn die Wörter USA, China, Russland, Nahe Osten, Afghanistan, Bundeswehr noch nicht einmal fallen, dann muss ich sagen, Leute, in welcher Welt lebt ihr eigentlich? Glaubt ihr eigentlich, dass wir eine Insel sind, die mit der Welt nichts zu tun haben?
Ich bin, glaube ich, der Einzige, der es gestern nicht geguckt hat oder vorgestern, wenn das war.
Sie haben so 70 Millionen auf Ihrer Seite.
Ist das so?
Habe ich heute gelesen.
Aber kann es vielleicht sein, ohne dass ich das bewerten möchte, dass man das eben auch schon überall schon gehört hat und das langsam jetzt mal langsam andere Themen möchte? Nein, sie hat ja auch die CDU auch lang genug über andere Themen wie das berühmte Gendern geredet oder wo man denkt, Mensch, habt ihr echt keine anderen Sorgen? Apropos, wie stehen Sie dazu zum Gendern mit einem Sternchen, mit Sternchen, mit großem E, Doppelpunkt? Was ist das Beste?
Ist nicht meine Sprachpraxis. Ich habe damit. Also ich bin auch kein Missionar, aber ich praktiziere das nicht mehr. Nein, es ist leider alles andere als schon zu oft gesprochen worden. Wir haben gerade das Desaster in Afghanistan erlebt. Ich glaube, wir beide nennen es ein moralisches und politisches Scheitern. Es ist ja kein militärisches Scheitern des Westens, sondern ein moralisches und politisches Scheitern.
Aber da werden sich ja alle drei Kandidaten einig sein, hoffe ich jetzt mal.
Ja gut, mal unterstellt, man hätte das so gefragt. Mhm. Sind Sie einig darin, dass es eins ist? Dann hätte man aber die Frage doch anschließen, es wäre ja dann schnell gegangen. Dann hätte man die Frage anschließen müssen, und was ist die Konsequenz daraus? Ist die Konsequenz daraus, dass wir erfahren haben, neben dem Scheitern, oder ein Element des Scheiterns für die Europäer ist unsere Ohnmacht. Wir haben es für falsch gehalten. Und haben es trotzdem alles mitgemacht, was die Amerikaner falsch gemacht haben. Heißt das, dass wir auch in Zukunft bereit sind, uns damit abzufinden, dass selbst wenn unsere vitalen Interessen berührt sind, wir nur dann sie vertreten und vertreten können, wenn die Amerikaner sich für unsere vitalen Interessen interessieren. Wollen wir, dass das so bleibt? Dann wäre schon mal die Frage gewesen, sagen jetzt auch alle, nein, das wollen wir nicht. Weiß ich nicht, wäre ja interessant gewesen. Wenn alle drei gesagt hätten, nein, wollen wir nicht, dann hätte man fragen müssen, was heißt das dann? Dann heißt es dann, dass unsere Außenpolitik erstens europäisch werden muss. Was ist europäisch? 27 Staaten oder 4 oder 5 Partner? Und heißt es auch, dass wir eine einsatzfähige militärische Komponente als Teil von europäischer Außenpolitik brauchen, weil sonst wird sie gar nicht entstehen und wir nicht ernst genommen werden. Dann wäre man bei einer absolut existenziellen, kontroversen Frage gewesen, was brauchen wir an militärischen Fähigkeiten, um für unsere Werte und Interessen einzutreten, am Beispiel Afghanistan, wo wir nicht wollen, dass die Fanatiker mit ihrem brutalen Terror und ihrer Gewalt der Taliban wiederkehren. Das, glaube ich, ist keine Frage, die schon lange diskutiert wurde. Sie hätte schon lange diskutiert werden müssen, ist sie aber nicht. Und es ist eine absolute Gegenwarts- und Zukunftsfrage. Und sowas wird ausgeblendet.
Was ich in meinen Kreisen wahrnehme, ist, vielleicht kommen wir dann von der Globalität zur Provinz. Ja, Afghanistan, alles doof gelaufen, wissen wir alle. Herr Todenhöfer feiert sich gerade, dass er das vor 10 Jahren schon wusste und keiner auf ihn hören wollte. Mhm. Dann aber die Stimmen kommen, ja, mag ja alles sein, alles doof, aber wir haben jetzt hier auch ganz viel zu tun. Wir haben Corona, wir haben Bildung, wir haben fehlende Luftfilter, wir haben was weiß ich, Steuergerechtigkeit. Mach ja. doch mal die Hausaufgaben hier, dann können wir uns um Afghanistan
genau.
kümmern.
Das ist Provinzialität. Das war ja ungefähr so in dem Stil, Aha. ist ja wahrscheinlich ja. die Agenda gestern Abend definiert worden. Das Provinzielle ist, dass man denkt, wir hier in Deutschland, wir sind nicht Teil dieser, diese Welt interessiert uns nicht. Wir können uns von ihr abkoppeln. Wir können hier glücklich sein und das Leid der anderen und die globalen Zusammenhänge, die existieren für uns nicht. Also Klima ist irgendwie überall und Erderwärmung, aber nicht in Deutschland. Migration findet irgendwann statt, aber kein Mensch will natürlich nach Deutschland kommen. Und dass wir Empathie haben für diejenigen, die jetzt gefoltert werden, na, warum das denn? Das ist eben genau die Provinzialität, die ich meine. Der Provinzialismus, es ist der dumme Nationalismus immer gewesen, der glaubte, entweder überlegen zu sein gegenüber dem Rest der Welt oder den Rest der Welt ignorieren zu können.
Aber Sie sprechen ja auch zu Recht als Außenexperte, Außenpolitiker. Ja,
ich spreche als Politiker.
Ja, und, aber Sie als Norbert Röttgen, wie erleben Sie denn die Provinz? Haben Sie gerade überhaupt, haben Sie Kinder, die in der Schule sind gerade?
Weiß ich nicht. Ich habe nicht auf Wikipedia geschaut. Nicht mehr, weil unsere Kleine, wir haben 3 Kinder ja. und jetzt hat auch unsere Tochter, die Jüngste ist, Abitur gemacht in diesem Jahr. Also ja. ich habe in diesem Jahr, haben wir seit vielen, vielen Jahren, seit 20 Jahren kein Schulkind mehr.
Was erzählt sie Ihnen von dem letzten Jahr? War das alles okay oder sagt, Mensch, Ihr Politiker hätte das doch anders machen können?
Naja, Ihr Politiker...
Ihr da oben.
Nein, für... also die beiden anderen sind Studenten. Und unsere Tochter war Schülerin in der Pandemie. Und für Jugendliche war das besonders hart. Also fangen wir mal, Sie haben es jetzt bei den Studenten. Das ist jetzt, glaube ich, das 4. Semester, in dem es im Grunde kein normales Studentenleben gibt.
Ohne Semesterparty.
Ja, ohne dass man über Tag lernt und studiert und abends in die Kneipe geht. Das Ganze, oder dass man in der, ich meine, es wird wieder sehr viel geöffnet, aber eine Unibibliothek oder wo man lernen kann, wo man reinkommt, das geht ganz am Ende. Und selbst in Universitäten, soll man sagen, technische Anpassungsfähigkeit bescheiden. Und ich würde mal, für Studenten, da stimmt das sogar, finde ich, stimmt es, dass man sagen, also das läuft ja weiter, sie machen es online, machen ihre Scheine und so weiter, da wird unwiederbringlich eine Zeit weggenommen. Diese Studienjahre kommen ja nicht zurück. Man studiert ja deshalb nicht 4 Semester länger. Und für unsere Tochter in der Schule war das auch eine sehr anstrengende Zeit auf dieses gemeinsame Erleben und Lernen, doch lange Zeit zu verzichten, Einschränkungen hinzunehmen, Unberechenbarkeiten hinzunehmen. Also ich glaube, gerade für junge Menschen ist es sehr, sehr einschränkend und anstrengend gewesen.
Wie soll denn das weitergehen? Sollte nach der Wahl alles besser werden? Wir sehen jetzt 3 Kanzlerkandidatinnen, Doppelpunkt-Innen, wo man die Tendenz hat, ja, so die Volkspartei gibt es so gar nicht mehr, die sind alle irgendwie gleich, so mit 20, 30, mal so. Und eine Sache habe ich dann doch noch vorbereitet hier. Ein Kollege hat Sie nämlich sehr, sehr gelobt, Herr Röttgen.
Ich bin gelobt worden, sehr gut, ja.
Und, von diesem Herrn, doch? Von diesem Herrn, kennen Sie den? Der hat meine Eingangsfrage aufgenommen.
Ist einer, der aus einer Regierungspartei ist und Kanzlerkandidat ist, Mira Laschet, dabei eben so ein Zukunftsteam aufzustellen und hat dann aber so einen Fachpolitiker, Ihren Röttgen, nicht dabei, der normal vielleicht der beste Außenpolitiker ist in der Union und auch nicht Jens Spahn. Also das ist dann irgendwie merkwürdig. Man sagt, man macht nicht in Zukunft und hat dann die profilierten eigenen Leute nicht dabei. Also es hakt auch irgendwie.
Frau Gartke.
Wo sind Sie da? Und das war meine Eingangsfrage. Sind Sie zu leise? Passen Sie da nicht mehr rein? Die Prominenz, die Leute gehen noch nach Prominenz, wer da ist. Und den mögen wir, den wählen wir.
Gut, also ich glaube, man kann zwei, drei Dinge dazu sagen. Es gibt, glaube ich, ganz sicher Also in dem Team sind zum einen erstmal neue Gesichter. Und ich glaube, man kann zweitens sagen, dass es in der CDU erfreulicherweise auch außerhalb dieses Zukunftsteams, was aufgestellt wurde, viel Kompetenz gibt. Und insofern, und es gibt auch viele andere, ist auch einer schon genannt worden, die bekannte und kompetente Politiker sind, die sich jetzt nicht alle in diesem Team versammelt haben, sondern dieses Team ist auch nach anderen Aspekten offensichtlich zusammengesetzt worden. Aber darum, glaube ich, ist keiner, der sein Gebiet, ein Fachgebiet besonders kompetent nach außen vertritt und dafür auch bekannt ist als Union, irgendwie jetzt in Selbstzweifel gestürzt worden. Bist du da eigentlich wirklich der Richtige oder sonst was?
Wenn ich jetzt eine Blitzumfrage mit meinem Team machen würde, wir haben ja auch ein Team, haben wir uns nicht abgesprochen, vielleicht trauen wir uns mal, keine Ahnung, die würden doch wahrscheinlich sagen, Mensch, wenn der Röttgen da drin wäre, hätte die CDU 3, 4, 5 Prozentpunkte mehr.
Das weiß ich nicht, ob wir dann, wenn ich da jetzt dabei wäre, ob das der Effekt schon wäre. Aber ich glaube,
wenn sie Kanzlerkandidat wären.
Ja gut, das ist aber alles, ich habe ja als CDU-Vorsitzender kandidiert, also ich habe habe als Außenseiter auch kandidiert und habe am Ende rund ein Viertel der Stimmen bekommen. Das fand ich für den ersten Anlauf gar nicht so schlecht.
Wird es also noch einen zweiten geben?
Nein, gibt keinen zweiten, aber einen ersten Anlauf habt ihr noch nicht für kandidiert. Und wenn man da startet, war das, glaube ich, ganz gut. Und es zeigt, dass man, wenn man einen authentischen Stil hat und wenn man Aussagen und Kompetenz hat, auch was erreichen kann. Dass das, wenn man einmal kandidiert ist, man hier mit dem ersten Anlauf dann sofort zum Ziel führt, ist auch nicht zu erwarten, aber es zeigt, das Kämpfen lohnt sich.
Neben Celle heute gibt es noch eine andere Provinzzeitung, die FAZ, die dann gesagt hat, Mensch, wenn der Laschet das nicht machen sollte, dann ist Ihre Stunde gekommen. Hoffen Sie auch drauf? Wenn der Laschet das nicht machen sollte, dann ist Ihre Stunde gekommen. Hoffen Sie auch drauf?
Also erstens habe ich dann heute versäumt, ausgerechnet heute
ich
versäumt.
Weiß, heute war oder vor. Ja. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe es auch nur als Zitat gehört. Ich hoffe, es war die FAZ oder sagen wir Süddeutsche.
Oder irgendwo
andere Provinzzeitung.
Ja, mit Quellen muss man sich auch nicht immer so ganz genau
aufhalten. Inhalte überhin, die sind ja auch mit Quellen.
Also ich habe für den Vorsitz kandidiert. Und habe auch in allen anderen Fragen, auch personellen Fragen, eine klare Position bezogen. Aber für mich ist es wirklich eine innere Überzeugung und immer eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass wenn die Entscheidungen getroffen worden sind in einer fairen demokratischen Weise, ich sie dann unterstütze. Das habe ich auch direkt nach dem Parteitag erklärt. Und ich praktiziere es jetzt auch so. Ich bin ja schon, also ich kandidiere dieses Mal zum 8. Mal für den Deutschen Bundestag. Aber ich war auch schon mal Bundesminister oder erster parlamentarischer Geschäftsführer, also in unterschiedlichen Ämtern. Aber ich war noch nie so viel in ganz Deutschland unterwegs, wie außerhalb meines Wahlkreises, wie in diesem Wahlkampf. Und darum arbeite ich nicht an meiner Stunde, die irgendwann schlägt, sondern ich arbeite dafür, dass wir jetzt das Mandat zum Regieren bekommen.
Aber rein theoretisch bereit wären Sie, wenn es dazu kommen könnte. Ich will Sie zu keiner Aussage drängen, wir sind nicht so wichtig hier, aber aus Interesse.
Ja, nein, ich kann ja nur sagen, ich habe ja in der Vergangenheit gezeigt, dass ich Kandidaturen nicht scheue und auch nicht einen Anspruch und auch kein Selbstbewusstsein zu artikulieren. Darum habe ich da ja in meiner Biografie kein Nachholbedürfnis. Aber ich bin jetzt nicht damit beschäftigt, zu planen, was ich in einem Jahr bin, sondern ich bin damit beschäftigt, dafür zu arbeiten, was die Union und wie die Union in 2 Wochen dasteht.
Wie lange definieren Sie denn Ihre Ziele? Was? Oder wenn Sie nachts um 2 nachdenken, wo werde ich im nächsten Jahr sein? Haben Sie sowas?
Oder nein, das habe ich noch nie gehabt.
Ah, ja?
Das habe ich wirklich noch nie gehabt, dass ich für mich einen Plan aufgestellt, was möchte. Ich bin sogar vor einiger Zeit mal, da hat mich ein Freund sogar gefragt, sag mal, wo willst du dann und dann? Da sage ich, da mache ich mir keine Gedanken dazu. Ich finde, wir als Abgeordnete haben eine faszinierende Aufgabe. Und ich habe ja gerade gesagt, ich kandidiere zum 8. Mal. Und ich würde sagen, mein Einsatz, meine Begeisterung für meine Arbeit ist so hoch wie am ersten Tag. Mhm. mit viel mehr Erfahrung, aber mit kein bisschen weniger an Einsatzfreude. Und die Politik ist immer unberechenbar. Eins ist wirklich sicher. Wir laufen in den nächsten Jahren, werden wir mit Herausforderungen und Umbrüchen und weiter mit Politik in historischer Verdichtung konfrontiert. Und ich hätte Sorge, wenn ich mir Gedanken mache, wird es dir langweilig werden. So. Aber dass wir sich damit weiter beschäftigen zu dürfen, auf der Basis eines Parlamentsmandates, zu arbeiten, für seine Meinung zu kämpfen und, wenn die Situation irgendwie möglich ist, auch was zu werden, um was entscheiden zu können. Da habe ich eigentlich keine Bedenken, dass das nicht in Hülle und Fülle da sein wird.
Ab wann wussten Sie denn für sich, dass Sie sagen, Mensch, ich will in die Politik? Was war so ein Reiz dabei?
Das habe ich ja so auch nicht gesagt, sondern ich habe in meinen, so 12. Klasse, ich habe 84 Abitur gemacht, so ein, zwei, ach, danke sehr. Im Moment, ich würde jetzt einen Kaffee nehmen,
ja.
wenn es den jetzt noch während des Gespräches gibt.
Das können Sie alles hin.
Ja, so ein halber Becher reicht voll und ganz.
Genau.
Also ich habe das aus Freude, also und es hat mich auch noch nicht verlassen, habe ich mich politisch engagiert, zuerst auch gar nicht in der CDU. Meine Eltern waren auch nicht in der CDU, sondern es hat mir Spaß gemacht. Und diese Freude hat mich nicht verlassen. Und dann bin ich auch in die JU eingetreten, in die CDU eingetreten, habe ich eben auch Ämter bekommen und habe auch um sie gekämpft. Und dann habe ich sie im Kampf erobert. Und dann war relativ knapp erst nach meinem zweiten juristischen Staatsexamen hat der Vorgänger in meinem Wahlkreis überraschend erklärt, nicht mehr zu kandidieren. Und dann habe ich mich dann mit der Frage beschäftigt und auch Freunde haben mit mir darüber gesprochen. Norbert, also wenn du das dir generell vorstellen kannst, dann ist es jetzt natürlich die Gelegenheit, in dem Wahlkreis, in einem guten CDU-Wahlkreis auch anzutreten, der deine Heimat ist, der dein Zuhause ist. Das ist sozusagen ja die authentische Basis, um im Parlament zu wirken. Und das habe ich dann gemacht mit 7 anderen Bewerbern und war damals 28, als ich mich beworben habe, 29, als ich gewählt wurde im Bundestag, also relativ früh. Und das entsprach keinem Plan, sondern es hat sich dann ergeben, dass mein Interesse diese tolle Möglichkeit gefunden hat.
Bei den meisten Fragen, die ich stelle, was wären Sie, wenn Sie kein Politiker sind? Ja, dann wäre ich Rechtsanwalt. Alle sind irgendwie Juristen gefühlt. Haben wir zu viele Juristen in Berlin? Sind darum manche Gesetze zu
kompliziert? Ich würde mal sagen, auch da wird alles schlechter. Also wir werden immer weniger Juristen.
Warum merke ich das denn nicht an der Gesetzgebung, Herr Röttgen? An
diesen vielleicht wird es auch insofern schlechter, dass wir weniger gute Juristen werden.
Das Wort Jura, ist das irgendwie Pflicht bei Politikern?
Nee, es sind gar nicht.
Jetzt
so
mal ganz ehrlich.
Es sind nur
Nein.
Sie sind da traumatisiert.
Ja, total. Ich sehe die Corona-Verordnung, 47 Änderungen in anderthalb Jahren. Da können doch nur Juristen auf die
Idee kommen. Ja, es gibt noch andere. Nein, aber wir sind. Es sind gar nicht mehr so viele Juristen.
Sondern? Was kommt
außerdem
jetzt?
Ist es ja auch kein
wirkliches Problem. Die anderen sind jetzt Politiker.
Bitte?
Die anderen sind jetzt Politiker. Die
Politiker
schon.
Die
von vornherein.
Genau, auch die Kategorie wird etwas mehr. Nein, aber die Gesetzgebung wird tatsächlich, das ist aber jetzt auch kein, da kann man auch kein allgemeines Vorurteil,
Urteil.
Unser Ausmaß, unsere Intensität an Regulierung wendet sich gegen die Idee des Rechts als solche, dass sie ordnet, wenn sie gar nicht mehr verstehbar, gar nicht mehr administrierbar ist. Wir haben da aus meiner Sicht ein echtes Problem, das inzwischen schon dazu führt, dass das Funktionieren des Staates durch Überregulierung, durch Überbürokratisierung, durch Inflexibilität nicht mehr voll gewährleistet ist. Ich komme aus einer von der Flut betroffenen Region, in meinem Wahlkreis, zwar eine Stadt, meine Heimatstadt Rheinbach und die Nachbargemeinde Swister sind in besonderer Weise auch andere betroffen. 10 andere Regionen in der Nachbarschaft sind noch stärker betroffen, aber bei uns in diesen beiden Gemeinden sind auch 10 Menschen tot infolge der Flut. Und die Erfahrung dort war wieder eine unglaubliche Solidarität. Es sind Leute aus Niedersachsen oder auch aus Baden-Württemberg gekommen, haben Hilfslieferungen geschickt.
Aus Zelle.
Andere sind gekommen, sind mit ihrem LKW gekommen, einem kleinen Bagger von irgendwoher und haben gesagt, so, du hast hier Schutt und Schlamm, ich bagge dir das jetzt weg, mein LKW voll und bin wieder weg am Abend. Gigantisch. Also wir sind eine starke Gesellschaft, aber das Verwalten, das öffentliche Verwalten von der lokalen Ebene bis zur Landesebene, das war kein Highlight.
Und das redet man seit 20 Jahren, egal welche Partei. Alle versprechen mir gefühlt, wir machen Entbürokratisierung und hin und her, aber es wird gefühlt nicht besser. Herr Strickstrack, der CDU-Gründer, kommt ja aus unserer Ecke und der hat das auch mal moniert, vor etlichen Jahren schon. Mensch, da sind nur noch Politiker und Juristen. Wo ist denn der Bäckermeister, der Handwerker, der Maurer und so? Die gibt es natürlich vereinzelt, aber war die Ursprungsidee nicht, dass es Querschnitt des Volkes sein sollte und jetzt hat er es ein bisschen konzentriert?
Also nein, es war nicht die Ursprungsidee,
der Wunsch,
dass das Parlament Querschnitt sozusagen ein der Berufsgruppen, der Region schon wegen der Wahlkreise und so weiter. Das war es nie, war es auch nie. Parlament war das nie. Also die Anfänge des Parlamentarismus war ja das Professorenparlament. Und darum ist es auch nicht so ganz fernliegend, dass diejenigen, die sich, wenn sie Akademiker sind, mit dem Staat, mit Recht, Gesetzgebung oder Politik oder Geschichte befasst haben, dass darin da auch deren Interesse zum Ausdruck kommt und dass die auch Interesse daran gewinnen, dass sie sich nicht nur interessieren, wie war die Politik früher, also Geschichte, und welche Gesetze gibt es, sondern welche Gesetze sollte es geben. Das ist an sich nicht wahnsinnig überraschend.
Aber wenn das keine Idee war, wäre das nicht trotzdem gut?
Nein, ist nicht gut, weil wir sind ja keine die parlamentarische Demokratie ist ja kein Ständestaat. Keine Ständeorganisation, wo man sagt, also die Handwerker kriegen ihren Teil und die freien Berufe kriegen ihren Teil und die Wissenschaftler kriegen ihren Teil. Das ist nicht Demokratie.
Das ist eine andere Denke, die ich meine. Gar nicht mal, dass jetzt jeder wieder nur an sich denkt, hier der Bauer und hin und her, sondern dass...
Sie wollen Gruppen haben. Sie wollen so eine
Ideen,
moderne
Ideen von dieser einen berühmten Reinigungskraft, die in der SPD gelandet ist, weil sie mal so taffe Worte gesagt hat, die vielleicht jetzt kein Abi und nicht studiert hat, aber mal einfach Herzensmeinung hat. Und das fehlt mir so ein bisschen. Aus dem Herzen so eine Art Schöffe im Gericht, der auch kein Experte sein muss, aber gesunden Menschenverstand und dann so manchen...
Aber jetzt
der lächelt ein bisschen. Du denkst an was anderes, oder?
Ja, wir machen das mit Herzblut und wir kriegen die Stimmung aus dem Wahlkreis mit, von der Pflegekraft, von dem Chefarzt, vom Handwerksmeister, vom Pädagogen. Und das versammeln wir und bringen das nach Berlin.
Aber wieder gefiltert. Die Pflegekraft selber als Bundestagsabgeordnete, die wäre doch mal... So läuft es bei uns und so machen wir das jetzt hier.
Aber es ist jetzt mir, wenn ich das so sagen darf, zu oberflächlich und zu stark die Vorurteile. Das Volk ist nicht im Parlament, sondern da ist eine Kaste
von... Sie können mich ja als Besseren belehren.
Das würde ich so nicht formulieren, aber ich wollte es ja gerade kritisieren.
Ja.
Sondern was wir haben, ein System, wo die Politik und die Parteien erstmal für jedermann offen sind. Also ich kenne den Kreisverband Zelle nicht, in unserem Kreisverband sind alle willkommen. Und da hat auch jeder seine Chance. Aber er oder sie muss am Ende auch kommen. Wir tun alles, um die Begegnung herzustellen. Und dann herrscht da auch Wettbewerb. Und dann guckt man sich an, ich hatte Ihnen eben gesagt, als ich das erste Mal kandidiert habe, waren 8 Bewerberinnen und Bewerber. Da war eine Krankenschwester, da war eine Bürgermeisterin, da war ein Ministerialbeamter, da war ein Bauunternehmer, wenn ich das jetzt, ist schon lange her, und ich war der Jüngste in der Runde, es waren Frauen und Männer. Und dann waren am Ende 1000 Leute da, die entschieden haben. Und ich glaube, dieses Prinzip des Wettbewerbs ist das Richtige. Und man kann nicht sagen, jetzt muss aber irgendwie die Berufsgruppe auch einmal vertreten sein. Und es ist auch nicht so, dass die eine Berufsgruppe das Herz am rechten Fleck hat und die andere typischerweise
nicht. Das meinte ich auch wirklich nicht. Ja, das ist
verständlich. Das, klar. Das war ja gerade bei der Kommunalwahl unsere Stärke, der CDU. Dass wir eben Frauen und Männer haben aus verschiedensten Bereichen, die bereit sind zu kandidieren, für den Kreistag, für den Ortsrat. Und das macht es eigentlich aus in der Bürgergesellschaft, dass jeder und jede eine Chance hat, sich einzubringen, wenn es dann beliebt.
Apropos, bist du mit der Kommunalwahl soweit einverstanden gestern?
Ich bin sehr einverstanden. Wir haben einen neuen Landrat und wir haben ein gutes Ergebnis bekommen. Die CDU ist die stärkste politische Kraft wieder in Niedersachsen. Und das ist heute auch in unserem Bundesvorstand, aus dem wir gerade aus Berlin zurückkommen, sehr deutlich zum Ausdruck gekommen.
Und die Grünen haben doppelt so viel Prozent bekommen. Ist da der Bund schuld oder hat er geholfen?
Nein, es sind natürlich auch Themen wie Klima. Und das ist für uns an oberster Stelle mit neben Sicherheit und Wirtschaft. Wir wollen ja gerade beides, Wirtschaft und Klima stärken. Und das unterscheidet uns von anderen Parteien, dass wir den Ansatz haben, beides miteinander zu verbinden. Denn nur mit einer starken Wirtschaft kann auch ein starker Klimaschutz gemacht werden.
Wer regiert zurzeit in Berlin? Die sind alle unterwegs auf Wahlkampfkämpfen. Wer hält denn da die Stellung?
Naja, ich glaube schon, dass die Bundeskanzlerin war ja auch im Präsidium heute Morgen und dann auch noch im Bundesvorstand. Und dann gab es zwischen beiden Sitzungen eine Lücke und da hat sie gesagt, naja, ich müsste jetzt auch noch was arbeiten. Dann haben wir uns aber noch über ein europapolitisches Problem dann unterhalten und sie ist dann aber auch aus dem Bundesvorstand zum Beispiel, weil wir eine hybride Sitzung hatten, auch früher raus. Also es wird schon auch noch gearbeitet und regiert. Und andererseits, wir sind 2 Wochen vor der Bundestagswahl, das ist eben Wettbewerb und Demokratie. Da ist der Schwerpunkt jetzt das Mandat fürs nächste Regieren. Und jetzt ist nicht die höchste Zeit oder die Hochzeit des Gesetzemachens. Die Gesetze sind jetzt gemacht sie werden nicht mehr gemacht.
In Berlin, die Zeit, wo ich mich noch erinnere, da ist man hinterher, egal mit welcher Partei, doch noch Fußball spielen gegangen, Bier trinken. Gibt es das immer noch? Dass man vor der Kamera sich zofft und dann hinter der Kamera, Mensch, ist eigentlich ein guter Typ.
Sie reden ja von der guten alten Zeit in Bonn.
Ist das schon so lange her? Ja, so alt bin ich schon. In Berlin gab es das
nicht. Sie sehen nicht so aus, aber in Berlin war das immer anders.
Und Sie sind ein Jahr älter als ich und sehen jünger aus. Das ist nicht nett, ne? Das
ist unfair. Ja, ist eine Besonderheit bei mir. Ich werde jeden Geburtstag werde ich jünger,
wissen Sie. Ja, okay.
Ja. Aber wir sind ungefähr gleich alt.
Ja. Ja. Ich bin 66er Jahre
alt. Ah ja. Also dann reden Sie von Bonn. Bonn war schon anders, klar. Aber es ist darum eine ganz interessante, hypothetische Frage. Wäre eigentlich die Politik, wenn sie in Bonn geblieben wäre, so geblieben, wie sie in Bonn war, oder hätte sie sich auch verändert? Und ich glaube eben, die Umstände ändern sich. Das kam alles aus, also auch die Gebäude und das ganze Arrangement hat sich entwickelt aus 49 parlamentarischer Rat, totale Niederlage, Konrad Adenauer. Das waren die ersten 40 Jahre. Jetzt in den letzten, mindestens mal auch ganz stark in den letzten 10 Jahren, ist 10, 20 Jahren, ist die Internationalisierung, das Globale, die Digitalisierung, also die Veränderung ganz grundlegender Art, Disruptionen, doch so anders geworden, dass es ist auch viel hektischer geworden, Zeit wird immer, immer knapper, dass das würde ich wohl sagen, dass das Element menschlicher Begegnung, auch unter Parlamentariern und so weiter, ist, glaube ich, schon etwas geringer geworden, als es damals zu der Zeit war, würde ich schon sagen.
Wenn Sie könnten, würden Sie das verbessern? Anregen? Eine gemeinsame Fußballmannschaft mit Grünen und Linken?
Ja, also Fußball wird immer noch gespielt. Die FC
Bundestag. Gibt es noch. Und da sind aus allen Parteien alle dabei?
Alle.
Also in Sport kenne ich mich noch weniger aus als in Politik. Ja. Also. Aber da machen echt alle mit, ja?
Ich weiß nicht, ob alle.
Oder spielen die Linken gegen die CDU?
Zwei nicht aufgenommen, weil die sich in einem Fußballstadion als Fans mal daneben benommen hatten und auch straffällig geworden sind. Weil sie sagten, das eignet sich nicht, um hier beim FC Bundestag parteiübergreifend
zu spielen. Aber den gibt es natürlich, klar.
Aber sonst abends ein Bierchen trinken?
Na, es gibt immer noch die parlamentarische Gesellschaft, wie es sie in Bonn gegeben hat und hier gegeben hat. Da ist auch ein sehr schöner Garten. Also insofern in der Zeit von Mai, Juni und September, Oktober, wenn das Wetter noch sehr schön ist, dann, also es ist jetzt keine anonyme Gesellschaft, wo man nebeneinander läuft. Aber das Leben hat sich auch im Übrigen verändert. Die Geschwindigkeit hat enorm zugenommen. Ich würde auch sagen, auch Vereinzelung in der Gesellschaft hat stark zugenommen. Das Parlament ist dann eben doch in ganz vieler Hinsicht ein Spiegel der Gesellschaft.
Wer sind Sie, wenn Sie kein Politiker sind? Was macht Sie glücklich?
Nochmal das. Also politischer Mensch sind wir immer. Wir reden auch zu Hause über Politik, aber nicht,
alle weil Ihrer es Meinung? Uns
interessiert. Wir sind nicht in jedem einzelnen Ding, aber wir haben in unserer Familie keine grundlegenden Dissense. Nein, ich bin gerne zu Hause. Seitdem ich Außenpolitik mache oder auch seit der Ministerzeit, wo ich auch viel gereist bin, wo man viel weg ist und seit der außenpolitischen Zeit noch mehr. Es ist für mich immer wieder eindrucksvoll. Manchmal ist es zu viel, aber ich fliege auch immer wieder gern weg, weil es interessant ist. Und dann freue ich mich immer wieder, dann nach Hause zu kommen. Wenn man abends, spät Nachmittag in Washington typischerweise losfliegt, dann fliegt man über Nacht rüber. Man kommt ganz früh morgens in Frankfurt an. Es gibt eine gute ICE-Verbindung zwischen dem Frankfurter Flughafen und dort, wo ich wohne. Und dann bin ich dann ganz früh, je nachdem um 8 Uhr morgens wieder da. Und wenn dann gerade noch ein schöner Morgen ist, dann ist es einfach toll, wieder zu Hause zu sein. Da bin ich sehr, sehr gerne, wenn alle da sind. Wir sind 5 Personen in der Familie, sonntags morgens zu frühstücken, Zeit zu haben miteinander, ist toll. Wir haben eine Hündin seit ein paar Jahren, die mal auf unsere kleine Tochter aufpassen sollte, was sie auch schon als Welpe gemacht hat. Es ist unsere Tochter groß und die Hündin ist immer noch da. Und da ich mache gern Sport, ich lese gerne, verbringen Zeit gemeinsam. Das ist eigentlich, es ist sehr, sehr schön. Es ist auch deshalb sehr, sehr schön, weil es eben dann auch wieder ganz andere Phasen und Orte und Tätigkeiten gibt. Und dieser Wechsel ist toll.
Sie klingen so, als wenn Sie mit sich völlig im Reinen sind, ja? So ganz.
Ich bin eigentlich innerlich in guter Balance. Ja. Und bin mit mir eigentlich im Reinen, ja, würde ich sagen. Also es kann immer, ich hoffe nicht, dass sich ändert, aber ich bin eigentlich mit mir im Reinen und das ist auch aus meiner Sicht, ist jetzt nicht funktionell, sondern aber es ist für Politik ganz gut, wenn man mit sich selber nicht so viel rumhadert. Dann kann man sich mit dem Hadern auf anderes konzentrieren.
Wie finden Sie Henning Otte eigentlich so? Warum sollte man ihn wählen? Ich kriege nachher noch 10 Euro für ab jetzt kommt ein Werbeslot für die CDU. Wählen Sie Henning Otte, warum sollte man Henning Otte wählen?
Weil er ein ganz feiner, integrer Charakter ist und kompetent wie kein anderer in diesem wichtigen Gebiet Verteidigung und Sicherheitspolitik und total zuverlässig und engagiert. Und jedes Einzelne davon würde eigentlich schon reichen.
Das ist schon 30 Euro wert, ne? Da müssen wir ja mal.
Stimmt, jedes Argument ist 10 Euro.
Ja.
Schon.
Die Wahrheit ist
unbezahlbar. Wie viel Zeit haben Sie noch? Haben Sie noch irgendwas auf dem Herzen?
Nee, wir müssen.
Es war ja doch sehr, sehr politisch. Aber politisch war es ja schon geworden.
Sie haben Rübenkraut? Nein!
Was ist das? Was hat das mit Ihnen zu tun? Ich habe es nicht ganz rausgefunden, außer dass Ihr Konterfei da oben drauf
ist. Ja, genau. Es wird in meinem Wahlkreis produziert. Grafschaft, ich kann Ihnen alles erklären dazu.
Also dafür kriege ich 300 Euro hier, Grafschaft. Wie heißen die?
Ja, ich kriege da keinen. Kann ich ja noch nicht mal mehr eine Spende von denen entgegennehmen. Also ich habe auch keine bekommen, nebenbei bemerkt.
Können Sie da so einen Werbevertrag vermitteln für uns, so von den Grafschaften?
Ich gebe mir mal alle Mühe.
Ja, ja.
Provisionsfrei wahrscheinlich dann.
20% kriegen Sie bis 9,90 Euro dürfen Sie da, oder?
Die Grafschaft, das heißt Grafschafter Goldsaft. Grafschaft ist auch eine Gemeinde. Nennt man bei uns die Grafschaft, ist aber nicht mehr mein Wahlkreis, sondern ist jenseits meines Wahlkreises, in Rheinland-Pfalz sogar schon. Ich bin ganz im Süden von Nordrhein-Westfalen, also an der Grenze zu Rheinland-Pfalz, das ist der Landkreis Ahrweiler, das ist die Grafschaft. Aber das Unternehmen ist ein ganz alteingesessenes Unternehmen. Und als Kind, ich bin mit Rübenkraut, wir haben immer Rübenkraut gegessen. Seitdem ich verheiratet bin, kriege ich kein Rübenkraut mehr. Aber zu Hause hat es bei uns immer Rübenkraut gegeben. Und jetzt habe ich einen Freund, der kam auf die Idee, der auch in der Zuckerindustrie arbeitet. Und der hat mir gesagt, wir haben so kleine Töpfchen, das ganz in ganz klein. Und das wäre doch, wär doch ein nettes Geschenk für den Wahlkampf, Kulis und was es sonst immer gibt. Das ist doch viel sympathischer. Machen wir vor deinen Kopf da oben drauf, schreiben hin, regional nachhaltig Röttgen. Also haben wir einen schönen Spruch oder ein Bild. Und das ist eigentlich das beste Argument von uns im Wahlkreiswahlkampf.
Was wäre das beste Argument aus Celle? Ratzeputz.
Und was ist Ratzeputz?
Das ist ein Getränk, das ich dir gleich sehr empfehle. Sehr
gut. Wenn ich ihn unter Freunden empfehlen darf, vertrauen Sie ihm nicht unbedingt. Ruhig mal ein bisschen probieren. Hat manchen schon umgebracht, aber es ist eine gute Medizin.
Schwund ist immer, ne?
Machst du den 108er oder den...
Ja, das ist in der Tat unser hier Nationalgetränk. Ja, der Ratzeputz hat 58 Prozent und der Heilige Geist hat 50. Und wenn man das mischt und setzt sich das voneinander ab,
108
dann addiert man das einfach auf 108 und dann wird man...
Man teilt es durch zwei und dann weiß man, was man getrunken hat.
Und dann noch die Rohroulade in der Bierakademie.
Ja.
Auch schon von gehört, von der Rohroulade?
Nein.
Also einiges nachzuholen hier, ne?
Ja, es ist mein Einstieg. Ich würde sagen, bei Ihnen sehr sympathisch, kompetent, anspruchsvoll, also es ist kein niedrigschwelliges Einstiegsding hier. Sie haben so ein kleines Portemonnaie, muss ich sagen.
Ich habe doch nicht viel, bin doch ein Journalist, Mensch. Eigentlich gebe ich immer den Gästen die Gelegenheit, noch die Frage zu stellen, die noch nie gestellt worden ist. Aber ich will heute mal, habt ihr irgendeine Frage, die ihr Herrn Röttgen, jetzt ist er hier, habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, ich soll die Frage stellen? Hier, Kameramann, Lars. Eure Gelegenheit.
Sie haben alles ausgequetscht, würde ich sagen.
Alles andere kennt ihr
schon. Mit allen Methoden, mit Kuchen und Geld und allem haben Sie hier alles.
Hätten Sie dann doch noch eine Lieblingsfrage, wo Sie sagen, warum fragt mich das nie einer?
Die Lieblingsfrage?
Oder eine, wo Sie sagen, ich bin jetzt bei ARD.
Nein, das liegt daran, das kann ich Ihnen sagen. Also ich kann vermuten, woran es liegt. Das ist einfach die totale Erschöpfung Ihrer Gesprächspartner.
In diesem Sinne. Herr Röttgen, vielen Dank, dass Sie trotzdem gekommen sind. Trotz der Vorwarnung mit Henny Otte. Genau. Ich darf keine Wahlempfehlung abgeben. Ich muss noch schnell, wie heißt denn der Konkurrent? Ich muss noch schnell den Herrn Mende herholen, das ist sein SPD-Kontrahent. Der muss noch schnell.
Was man gehört.
10 Sekunden hier was sagen dürfen.
Wie heißt der? Merkel?
Dirk-Ulrich Mende. Sie haben die Gelegenheit, hier auch noch mal 10 Sekunden, nicht, dass ich Ärger kriege. Da haben wir noch einen Bundestag. Der
Bundestag? Ja, aber es können ja trotzdem noch andere in die Liste einziehen.
Ach so.
Kenne ich jetzt auch nicht.
Nein, aber man macht ja immer ein Piep drüber. Wenn der Name Henning Otte hier an die Cutter bei Henning Otte immer Piep drüber macht. Ja? Dass wir keinen Ärger kriegen und hier auch schwarze Balken immer drüber. Okay, vielen Dank.
Das hat mich gefreut.
Ganz meinerseits.
Alles Gute.
Danke sehr. Danke sehr.
Jetzt mal ehrlich, der Podcast Heute Talk mit Peter Vielhaber.